Wir möchten Sie herzlich begrüßen heute Abend zu der Sendung Quellgrund, die wir hier aus der Wallfahrtskirche in Waghäusel zur Mutter mit dem gütigen Herzen übertragen. Heute Abend und auch in den kommenden Sendungen möchten wir Zeugen der Spiritualität vorstellen, die mit unserer Ordenstradition der Brüder vom gemeinsamen Leben verbunden sind. Beginnen wollen wir mit Titus Brandsma, einem niederländischen Karmeliterpater, der am 26. Juli 1942 im KZ Dachau ermordet wurde. Dabei greifen wir auf ein Büchlein aus dem Bonifatius Verlag Paderborn aus dem Jahre 91 zurück mit dem Titel Titus Brandsma, engagierte Mystik. Wer war Titus Brandsma? Er wurde 1881 in Friesland geboren. 1905 wurde er zum Priester geweiht. 1923 erhielt er an der Katholischen Universität Nimwegen einen Lehrauftrag für Philosophie und Geschichte der Spiritualität. Als Wissenschaftler leistete er auf dem Gebiet der niederländischen Mystik bahnbrechende Arbeit. Er erforschte auch die Tradition der Devotio Moderna, aus der die Brüder und auch die Schwestern vom gemeinsamen Leben hervorgingen. Besonderes Interesse hatte er angesichts eines aufkommenden Atheismus auch für die Gottesfrage. Den Antisemitismus, den Nationalsozialismus, verurteilte und bekämpfte er bereits sehr frühzeitig in der Öffentlichkeit. 1942 wurde er wegen planmäßiger Verbreitung einer gegen die deutschen Besatzungsbehörden gerichteten oppositionellen Bewegung verhaftet und über Scheveningen, Amersfoort und Kleve nach Dachau transportiert, wo er am 26. Juli 1942 starb. Titus Brandsma war aber nicht nur Wissenschaftler, Journalist und Widerstandskämpfer. In der Mystik hatte er einen geistigen Quell entdeckt, der ihm sein ganzes Leben lang nicht versiegen sollte und ihn auch in Zeiten äußerster Bedrängnis durchhalten ließ. Unter unmenschlichen Umständen blieb er der milde, schlichte, unbeugsame, vertrauensvolle Mann, zu dem ihn seine mystische Erfahrung hatte werden lassen. Aufgrund seines inneren Reichtums konnte er nicht anders, als Gott und sich selbst bis zum bitteren Ende treu bleiben. Die Grundlage mystischen Lebens ist für Titus, dass Gott in unserem Inneren wohnt und sich nirgends besser finden lässt als im Grund unseres Wesens. Dieser Grund, das Tiefste und Eigenste eines Menschen, wird wirklich erfahren. Es ist keine Philosophie, sondern ein alles überwältigendes, gekostetes Erkennen. Alle Kräfte und Strebungen des Menschen sind hier eins. Hier erfährt der Mystiker eine Einheit mit sich selbst, mit seinem eigenen Wesen und entdeckt in dieser Einheit einen transzendenten Kern, den er Gott nennt. Gott im Herzen des Menschen. Die Schrift spricht davon, der Herr sagt es, wenn einer mich liebt, dann wird ihn auch der Vater lieben und er und der Vater werden kommen und bei ihm wohnen. Titus umschreibt diese Erfahrung gern mit dem Bild von der Gottesgeburt in der Seele. Gott wird in uns geboren, er ruht in uns, er wohnt in uns. In seinem tiefsten Wesen findet der Mensch Gott und umgekehrt findet er in Gott sein wahres Selbst. Der Mensch stellt fest, dass er nicht Ursprung seiner selbst ist, sondern dass er aus Gott hervorgegangen ist, aus ihm geboren wird, mit allem Erschaffenen aus Gott herausgeflossen ist. Überwältigt von der überströmenden Liebe Gottes, die ihn um nichts erschaffen hat, wendet sich der Mensch seinem Gott zu, fließt wieder zu ihm zurück und verliert sich in ihm. Hier in unserem tiefsten Grund erfahren wir so etwas wie eine neue Schöpfung, eine Neuformung, eine Neuwerdung in gegenseitiger göttlich-menschlicher Liebe. Diese Liebe ist wie ein Funke oder auch wie ein Keim von Gott in uns hineingelegt, sagt Titus, und wir müssen den Funken nur zu einer Feuerbrunst auflodern oder den Keim zu einer schönen Blume heranwachsen lassen. Dann lebt der Mensch mit Gott in unzerbrechlicher Einheit, verbunden ein gemeinsames Leben. Dieses gemeinsame Leben, das ist das Leben der gegenseitigen Hingabe. Von dort haben auch die Brüder ihren Namen, Brüder vom gemeinsamen Leben. Ein Leben, das hingegeben ist an Gott, so wie auch Gott Gemeinschaft ist, die sich einander schenkt. Dieses Leben, dieses innige, gottverbundene, gemeine Leben, wie es die Mystik sagt, ist das Leben, das Gott jedem Menschen anbietet. Dieser Durchbruch zerstört nicht den Menschen. Auch der Leib, das Körperliche, wird nicht unterdrückt oder wird beiseite geschoben. Mystik ist kein Auszug aus der Welt in eine Ferne, sondern letztlich ein tieferes Eingehen in die Welt. Gott wird immer mehr im Menschen Mensch. Er wird Fleisch. Er nimmt Fleisch und Blut an und der Mensch wird zu seiner wahren Größe aufblühen. Für Titus war es ganz selbstverständlich, dass wer liebt, wer Gott so liebt, auch einen Weg der Entäußerung, der Befreiung von sich selber hinter sich bringen muss. Und das bedeutet Leiden. So begeistert und entflammt er von der Liebe sprechen konnte, so nüchtern und realistisch nahm er auch das Leiden an. Schon 1927, noch lange bevor er diesen schweren Leidensweg antreten musste, der ihn schließlich nach Dachau führte, schon in dieser Zeit wehrte er sich gegen eine Mystik voller Süße und seliger Ruhe und wies darauf hin, dass Gott die Vereinigung mit uns auf dem Weg des Leidens, der Verachtung und des Todes sucht. Aber dieser Prozess ist nicht Selbstzweck, sondern ist Weg, Weg zu einem Ziel. Das Ziel heißt, Gott wird im Menschen geboren. Gott wird noch einmal Mensch, in diesem konkreten Menschen, der ihm sein Herz öffnet. Der Mensch muss einen harten Streit in seinem Inneren durchleiden. Vieles muss in uns sterben, damit Gott frei und ungehindert in uns leben kann. Er sagt es auch sehr deutlich und modern: Wenn seine Majestät, das Ich, das Ego in uns entthront wird, wenn unser narzisstisches Streben nach Selbstverwirklichung unmöglich wird, weil sich in der liebevollen Berührung Gottes unsere Perspektive völlig umgekehrt hat und wir nicht mehr selbst das Zentrum sind, sondern Gott das Zentrum ist, dann ist das ein schmerzhafter Weg, der keinem Menschen leicht wird. Es ist etwas, das man mystischen Tod nennen kann, indem der Mensch sich selbst immer mehr loslässt und preisgibt, aber aus Liebe zum Anderen. Dieser Sterbeprozess ist dunkel, manchmal so dunkel, dass der Mensch seine Liebe, die Liebe Gottes, nicht mehr empfinden und keinen Trost mehr aus ihr schöpfen kann. Doch dieser Weg führt zur Einheit mit Gott, zu einer tieferen Einheit, einer Einheit, die der Mensch sich selbst nicht vorstellen kann. Dieser Weg ist also ein mit Leid verbundener Opferweg. Aber genau diese Liebe, die das Leiden annimmt und kennt, so sagt es Titus Brandsma, ist auch die Liebe, die sich dem Ideal des vom Nationalsozialismus propagierten Übermenschen entgegenstellt. Der Mensch, den Gott aus uns formen will, ist ein Liebender, einer, der barmherzig sein kann, weil Gott in ihm lebt. Und das ist das eigentliche Ideal. Und darum hat Titus wie kein anderer vielleicht vor ihm gekämpft mit unerbittlicher Klarheit gegen diese Ideologie des Übermenschen. Und das hat ihn auch dazu geführt, dass er sich kompromisslos einsetzte als Pazifist für die Friedensarbeit. Dabei war ihm klar, dass Friedensarbeit und Einsatz für den Frieden nur möglich ist, zuallererst, wenn der Mensch bereit ist, den Kampf gegen alles, was in seinem Herzen den Frieden mit Gott stören will, aufzunehmen. Noch vor seinem Tod war er bereit zu einer Geste des Friedens und der Versöhnung. Er schenkte der Krankenschwester, die ihm in Dachau die tödliche Injektion verabreichte, seinen Rosenkranz und glaubte wohl noch über seinen Tod hinaus daran, auch die Herzen seiner Feinde mit seiner Liebes- und Friedensbotschaft gewinnen zu können. Man könnte meinen, solch ein Mensch ist ein einsamer Mensch. Das war er wahrscheinlich auch. Und dennoch war er ein Mensch, der viele angezogen hat. Wer die Briefe und Aufzeichnungen von Titus Brandsma aus dieser Zeit liest, aus den Gefängnissen, die er durchwanderte, bis hin zum KZ Dachau, der wird am stärksten vielleicht getroffen sein von der Sorglosigkeit dieses unter unmenschlichen Bedingungen internierten und ohnehin von körperlichen Leiden geschwächten Mannes. Er sagt einmal und bekennt es in einem Brief: Ich weiß mich ganz in Gottes Hand, Gott so nah und ferne, Gott ist immer da. Im Augenblick geht es mir sogar recht gut. Psychisch habe ich keine Schwierigkeiten, ich brauche weder zu weinen noch zu seufzen. Ab und zu singe ich sogar, so ein bisschen auf meine Art, natürlich nicht zu laut. Und so wurde er der Mystiker, auch ein Magnet, zu dem viele sich angezogen und hingezogen fühlten. Und so geliebt und so beachtet, beendete er sein Leben. Lernen wir ihn etwas näher kennen, nach einer kleinen Musikpause in seinen Schriften, lassen wir ihn selbst zu uns sprechen. Wir möchten Sie einladen, sich auch auf diesen Weg mitnehmen zu lassen, Gott in uns zu finden, Gottes Frieden zu verkünden und auch als Frucht dieses Friedens die Gelassenheit und diese große Sorglosigkeit in der Hand des Vaters zu lernen. Gott in uns finden. Hier im Innersten des Wesens unserer Seele glüht das Fünklein, das Gott als eine wunderbare Fähigkeit in die Seele hineingelegt hat, um ihn zu erkennen, zu begreifen und nach ihm ihr Leben auszurichten. Sie wird ganz davon beherrscht, Gott zu kennen und nach ihm zu streben. Und das Fünklein wird ein Licht und ein Feuer. Das Feuer ist der Funke, den Gott durch seine Gegenwart in uns hineingelegt hat. Die Entzündung dieses Feuers ist das Bewusstwerden dieser Gegenwart Gottes in uns. Im Innersten unserer Seele stoßen wir auf den Grund, in dem unser Wesen wurzelt. Auf diesem Grund, der nicht anderes ist als das Erkennen unseres Verbundenseins mit Gott, aus diesem Grund müssen wir leben. Da ist unsere Heimat. Da kommen wir in Gottes Reich, das uns verheißen wurde und in das wir eingeladen wurden, in dem Gott uns schon hier auf Erden einen Platz bereitet hat. Das Bewusstsein vom göttlichen Leben und von der Einwohnung der allerheiligsten Dreifaltigkeit in uns muss wieder neu in uns geweckt werden. Gott muss wieder in uns leben, wieder in uns geboren werden. Titus bekennt: Nie war ich dir so nahe, o Jesus. Wenn ich dich anschaue, lebt meine Liebe zu dir in mir auf. Und auch dein Herz liebt mich als deinen besonderen Freund. Zwar wird mir mehr Mut zum Leiden verlangt, aber ach, alles Leiden ist mir recht, weil ich dir dadurch gleich werde und dies der Weg ist in dein Reich. Ich bin glücklich in meinem Leid, weil ich es nicht mehr für Leid halte, sondern für ein auserwähltes Los, das mich mit dir vereint, o Gott. Und er schreibt aus dem Gefängnis: O lass mich hier nur still allein, es frostig kalt sein um mich her, lass keinen Menschen bei mir sein, allein sein werde ich hier nicht müde, denn du, o Jesus, bist bei mir. Ich war dir nie so nah. Bleib bei mir, Jesus, süßer Jesus. Dein Dasein macht mir alles gut. Diese Erkenntnisse und dieses Leben, das ist ihm geschenkt worden nach einem Weg der Entbehrung. Aber auch wir dürfen uns aufmachen, auch jetzt, wenn die Musik wieder uns ein wenig Stille gönnt und unsere Gedanken uns sicher auf den Weg machen können, dann dürfen wir unsere Gedanken zu dem Gott lenken, der in unserem Herzen Wohnung genommen hat. Und dazu möchte ich Sie jetzt einladen, gehen Sie mit Ihrem Herzen, mit Ihren Gedanken zu dem, der in Ihnen wohnt und der Sie jetzt dort erwartet.
Meine Brüder, meine Schwestern, ein Mystiker ist ein Mensch, der sich ganz in Gott verwurzelt, der nicht abhebt, haben wir vorhin gehört, sondern sich ganz tief hineinbirgt, so wie Gott ganz Mensch wird. Gott wird neu in ihm Mensch und darum ist dieser Titus Brandsma auch ein Mensch, der sich geäußert hat über diese Welt, über die Politik, über die Zeit, der gelebt hat, wenn er 42 im Ganzen umgebracht worden ist. Darum hören wir jetzt von ihm eine Friedensbotschaft, woher wahre Friede kommt, was dazu unablässig notwendig ist. Er schreibt: Momentan wird die Politik der verschiedenen Länder ganz von ihren eigenen Interessen beherrscht. Sie sind unfähig, Kompromisse zu schließen. Gemeinschaft kann jedoch nur entstehen, wenn diese als Möglichkeit gesehen wird, einander zu dienen und so gemeinsam weiterzukommen. Wir dürfen uns nicht abkapseln und uns nicht egozentrisch unsere eigenen Interessen verstricken. Wir müssen begreifen, dass wir nur glücklich werden, wenn wir andere versuchen, glücklich zu machen. Die tiefsten Gründe für den Krieg sind auch die größten Übel unserer Zeit: Selbstliebe und Habgier. Nur wenn wir dagegen Stellung beziehen, leisten wir fruchtbare Friedensarbeit. Weiter schreibt er: Wir leben in einer Welt, in der man sogar die Liebe eine Schwäche nennt, mit der aufgeräumt werden soll, über die der Mensch hinwegkommen muss. Keine Liebe, sondern Entwicklung der eigenen Stärke war angesagt. Jeder soll so stark wie möglich sein, und die Schwachen sollen untergehen. Das Christentum mit einer Liebespredigt ist aus der Zeit und muss durch die alte germanische Kraft ersetzt werden. Die Liebe wird verkannt, amor non amatur. Die Liebe wird nicht geliebt, rief schon Franziskus von Assisi vor vielen Jahrhunderten aus. Und auch später eine heilige Maria Magdalena von Pazzi, die in ihrer Ekstase die Glocke des Karmelitinnenklosters läutete, nur um den Menschen zu sagen, wie schön die Liebe Gottes ist. Auch wenn das neue Heidentum die Liebe nicht mehr will, werden wir doch mit der Liebe das Heidentum überwinden und unsere Liebe nicht preisgeben. Die Theorie verwirft und verurteilt die Liebe. Aber in der Praxis des Lebens wird die Liebe sich immer wieder als eine Kraft erweisen, die die Herzen der Menschen überwindet und gefangen hält. Es heißt in Apostelgeschichte: Seht, wie sie einander lieben. Dieses Wort der ersten Christen müssen die Heiden wieder von uns sagen können. Dann werden wir die Welt überwinden. Soweit die Friedensbotschaft des Mystikers, der sich auch politisch engagiert hat, Titus Brandsma.
Vielleicht haben wir gespürt, dass viele seiner Gedanken durchaus auch heute noch aktuell sind, weil diese Ideologie unter anderem Gewand auch in unserer Zeit spürbar ist. Der Leidende, der Schwache, der muss weitgehend aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. Es wird ein Mensch propagiert, der letztlich dem Leiden fremd geworden ist. Ein Mensch, der glücklich ist, der dann glücklich wird, wenn er möglichst viel sich befreit hat von allem, was irgendwo Schwäche ist. Auch wenn die Wege heute anders sein mögen, die Ideologie ist immer noch die gleiche. Das Christentum ist auch für diese Strömungen eigentlich unangenehm, weil es immer wieder erinnert an den Wert jedes Menschen, auch des Schwachen, des Behinderten, des Ungeborenen, des alten Menschen. Wir tun gut daran, diese Grundsätze von Titus Brandsma zu überdenken, damit nicht neu Unfriede und Krieg im Kleinen unsere Welt zerstören. Aber schauen wir noch auf die Frucht dieses Weges, den er gegangen ist. Ein Mensch, der ganz in Gott versucht hat, sein Leben zu gründen, der seine Heimat in Gott gefunden hat und der aus dieser Verwurzelung in Gott eine ganz tiefe Gelassenheit und Zuversicht geschenkt bekam. Auch diesen Trost, dass diese menschenfeindliche Ideologie nicht lange überleben kann. Unbesorgt und gelassen ging er in diese Zeit hinein der Gefängnisse, der Einsamkeit, der Entbehrung. Und aus diesen letzten Jahren, aus den letzten Monaten, möchte ich Ihnen noch einige seiner Worte aus Briefen vorlesen. Meine Berufung zur Kirche und zum Priestertum hat mir so viel Herrliches und Schönes gegeben, dass ich dafür auch gerne etwas Unangenehmes auf mich nehme. Und mit Hiob wiederhole ich mit voller Zustimmung: Wir haben das Gute vom Herrn empfangen, warum sollen wir nicht auch das Böse annehmen, das er uns in seiner Vorsehung sendet? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gesegnet. Und aus dem Strafgefängnis in Scheveningen schreibt er im Januar 42: Glückliche Einsamkeit, ich bin in dieser kleinen Zelle schon ganz zu Hause. Ich habe mich hier noch nicht gelangweilt, im Gegenteil. Ich bin allein, oh ja, aber nie war Gott mir so nahe. Ich kann jubeln vor Freude, dass er sich von mir wieder hat ganz finden lassen, ohne dass ich zu den Menschen gehen kann oder sie zu mir kommen können. Nur auf ihn verlasse ich mich jetzt und fühle mich sicher und glücklich. Ich will immer hier bleiben, wenn er es so fügt. Ich war selten so glücklich und zufrieden. So schlecht habe ich es übrigens nicht. Und auch wenn ich nicht weiß, was kommen wird, so weiß ich mich doch ganz in Gottes Hand. Wer wird mich scheiden von der Liebe Gottes? Ich denke an meinen alten Spruch: Nimm die Tage, wie sie kommen, die schönen mit dankbarem Herzen und die bösen wegen der folgenden Guten, denn das Unglück ist bloß vorübergehend. O gewiss, ich vermisse morgens die heilige Messe und auch die heilige Kommunion, aber Gott ist trotzdem bei mir und mit mir. In ihm leben wir ja, bewegen wir uns und sind wir. Gott so nah und so fern, Gott ist immer da. Der bekannte kleine Vers, den die heilige Teresa immer in ihrem Brevier bei sich trug und den ich dem Kollegen schickte, als er im Gefängnis saß, ist auch für mich ein Trost und eine Ermutigung. Nichts verwirre dich, nichts entsetze dich, alles geht vorüber. Gott ändert sich nicht. Geduld überwindet alles. Wer an Gott festhält, dem fehlt es an nichts. Gott allein genügt. Noch vor seinem Tod hält er eine seiner letzten Predigten stehend auf einer Kiste. Mehr als 100 Mitgefangenen hören ihm gespannt zu. Und er tröstet sie voll Freude und Kraft, obwohl sein Leben kurz vor dem Ende steht. Möge der Herr uns solch eine Gelassenheit, solch einen Frieden schenken, besonders auch den Leidenden, die jetzt zuhören, den Kranken, besonders auch denen, die noch nicht diese tiefe Geborgenheit in Gott gefunden haben. Ich möchte Sie einladen, dass wir uns jetzt mit denen besonders verbinden, denen, die jetzt zuhören oder denen, die wir kennen, dass der Herr ihnen diese Geborgenheit schenkt. Lassen wir auch unsere Gedanken zu denen hinwandern, die wegen ihres Glaubens oder wegen ihrer Gewissensüberzeugung in den Gefängnissen unserer Welt sitzen, oft genauso einsam wie Titus. Gehen wir zu ihnen und bitten wir den Herrn, sich ihnen zu offenbaren.
Wir kommen zum Ende unserer Betrachtungen dieses niederländischen Mystikers und Märtyrers Titus Brandsma. Er sprach von der glücklichen Einsamkeit. Herr, viele sind einsam und verlassen. Ob sie schon so glücklich sind wie Titus Brandsma, wir wollen darum beten. Wir wollen das Vaterunser beten. Es ist zugleich das Persönlichste, was es gibt, wo ich Gott mit Vater anspreche. Ganz persönlich, er und ich. Und es ist auch zugleich das Sozialste und Katholischste, denn keiner kann sagen, mein Vater, sondern unser Vater. Und darum wollen wir dieses Gebet beten und mit denen verbinden, die zu uns gehören, damit diese Einsamkeit, die manche durchmachen müssen, geheiligt wird durch die Gegenwart des Herrn. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O Herr, gib allen Opfer von Gewalt, Terror, die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie leben und ruhen im Frieden. Amen. Der Herr sei mit euch. Auf der Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des Evangelisten Markus und aller Engel Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Maria mit dem Kinde lieb und allen deinen Segen gib. Wohl allen danken, noch einen gesegneten Abend wünschen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.